Welche Ernährung ist eigentlich die perfekte Ernährung für Läuferinnen und Läufer? Mein absolutes Lieblingsthema, um das es auch in dieser Episode wieder gehen wird. Diese Folge ist Teil einer kleineren Miniserie, in der wir uns 6 klassische Ernährungsstrategien mal anschauen und prüfen, sind Low Carb, High Carb, Keto und Co. eigentlich für uns LäuferInnen geeignet oder nicht? Und ich weiß, gerade die Frage, ob Low Carb oder High Carb, wird ja oft heiß diskutiert und es gibt natürlich auch noch viele andere Ernährungsformen, die alle versprechen, die perfekte Ernährung für dein Training, für deine Regeneration und grundsätzlich für deine Fortschritte zu sein. Aber was steckt da eigentlich wirklich dahinter? Und noch viel wichtiger, was passt eigentlich zu dir und zu deinen Zielen? Gibt es überhaupt diesen einen goldenen Weg, der für alle gleich ist? Kleiner Spoiler an dieser Stelle, nein, den gibt es nicht. Moin und herzlich willkommen zu A Runner's Secret, gesund essen, schneller laufen, dem Podcast für ambitionierte Racer und HobbyläuferInnen, die mit mehr Energie und besserer Erholung dauerhaft und langfristig ihre Leistung steigern wollen, durch eine Ernährung, die zu ihrem Alltag und zu ihren sportlichen Zielen passt. Flexibel, mit Know-how und klarem Fahrplan. Schön, dass du in dieser Folge wieder mit dabei bist. Ich bin Janne, OCR-Athletin, Coach und Sporternährungsexpertin für HindernisläuferInnen und Marathonis und ich zeige dir, wie du mit einer Ernährung, die zu dir passt, besser trainierst, schneller regenerierst und größere Fortschritte machst, ohne Einschränkung und Verzicht. Bevor wir jetzt in die Folge starten, habe ich noch eine kleine Ankündigung für dich. Es wird nämlich am 23. März, das ist ein Samstag, um 18 Uhr einen richtig genialen Workshop geben. Und zwar mit dem Titel Runner's Needs. Der Workshop ist dein erster Schritt zu größeren Trainingsfortschritten. Der ist super für dich geeignet, wenn du Hindernisläuferin bist, wenn du Hobby-Marathoni bist oder auch ambitionierter Racer. Und wenn du verstehen willst, was dein Körper eigentlich genau braucht, um besser zu trainieren und schneller zu regenerieren. Der Workshop wird auch aufgezeichnet. Also selbst wenn du nicht live dabei sein kannst, bekommst du die Aufzeichnung anschließend auf der wirklich, wirklich umfangreichen Kursplattform dazu zur Verfügung gestellt und zwar unbefristet. Das heißt, du hast da immer Zugriff drauf. Auch wenn der Workshop nochmal geupdatet wird, das Material geupdatet wird, dann kannst du auch darauf zugreifen, bekommst auch ein 25-seitiges Workbook dazu. Es gibt digitale Tools, die dir die ganzen Berechnungen erleichtern werden. Du bekommst, wenn du live dabei bist, im Q&A auch direktes Feedback von mir auf deine persönlichen Fragen, auf deine Umsetzungsaufgaben. Wenn du dazu mehr wissen willst, alle wichtigen Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes, da findest du auch den Link zur Anmeldung und wenn du dazu Fragen haben solltest, dann schreib mir natürlich gern entweder per E-Mail oder per Instagram. Und dann würde ich sagen, lass uns mal mit der neuen Folge starten. Deine Ernährung als Läuferin sollte grundsätzlich mal die Anforderungen deines Trainings, deiner Erholung, der ganzen Trainingsanpassung und deiner allgemeinen Gesundheit natürlich unterstützen und dementsprechend ausreichend Kalorien, Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Ballaststoffe, Flüssigkeiten, natürlich wichtige Vitamine und Mineralstoffe liefern. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Ernährungsformen, die eben das Risiko einer zu geringen Energieverfügbarkeit erhöhen oder dazu beitragen, dass du weniger als die empfohlene Menge an Kohlenhydraten oder Proteinen oder Flüssigkeit zum Beispiel und natürlich anderen essentiellen Nährstoffen zu dir nimmst, die können nicht nur deine Leistung, sondern eben auch deine Gesundheit beeinträchtigen und dementsprechend solltest du sie als Läuferin zumindest, was die langfristige Sicht angeht, lieber vermeiden. Und nachdem wir uns ja in Teil 1 ganz ausführlich mit Low-Carb-Ernährungsform und auch der ketogenen Ernährungsform beschäftigt haben, prüfen wir heute in Teil 2 mal die Strategien, die genau auf das Gegenteil setzen und den Fokus da eher auf eine kohlenhydratreiche Ernährung legen. Und wir werden auch heute wieder schauen, was da eigentlich das grundsätzliche Ziel jeder dieser Strategien ist, was da auf den Teller kommt, warum man sich möglicherweise überhaupt für diese Form der Ernährung entscheiden könnte. Und wir sprechen natürlich auch wieder darüber, welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Strategien für uns als LäuferInnen haben. Denn wenn wir ehrlich sind, dann ist einfach nicht jeder Ernährungstrend automatisch die beste Wahl, wenn es um das Thema Performance geht. Denn alles ist natürlich immer davon abhängig, was eigentlich dein Ziel ist. Und wenn du besser trainieren willst, schneller regenerieren, eine neue persönliche Bestzeit aufstellen möchtest, aber in Sachen Ernährung da deinen eigenen Weg noch nicht gefunden hast, dann ist diese Miniserie auf jeden Fall für dich. Bleib da also unbedingt bis zum Ende dran. Also in Teil 1, falls du den noch nicht gehört hast, hatten wir Kriterien festgelegt, damit wir die einzelnen Ernährungsformen überhaupt bezogen auf sportliche Leistung bewerten können. Und dazu hatten wir uns mal den Zusammenhang von Training, Ernährung und auch Verbesserung deiner Leistungsfähigkeit angeschaut. Das richtige Training ist natürlich entscheidend, um Reize zu setzen für die entsprechenden Anpassungen im Körper. Deine Ernährung sorgt aber dafür, dass du eben die Trainingseinheiten wie geplant absolvieren kannst und dass du dann auch diese Reize, die da geplant sind, tatsächlich setzen kannst und der Körper sich dann anschließend anpassen kann. Und natürlich, dass wir das kontinuierlich tun können, ohne zum Beispiel wegen Krankheit, Überlastung oder Verletzung pausieren zu müssen. Dementsprechend sollte deine Ernährung im Alltag und auch rund um dein Training natürlich dafür sorgen, dass du hohe Intensitäten erreichen und aushalten kannst, dass du genauso gut aber auch über eine längere Zeit ein bestimmtes Tempo aufrechterhalten kannst, dass du den Trainingsreiz überhaupt verarbeiten kannst und dein Körper sich dann entsprechend anpasst. Das passiert in der Erholungsphase, das heißt, du musst dich natürlich gut und schnell vom Training erholen können, damit du dann auch fit bist fürs nächste Training, denn je schneller du dich erholst, desto mehr kannst du natürlich auch trainieren. Und das Gegenteil, wenn du einfach gar nicht mehr aus dem Ermüdungszustand rauskommst, dann bringt eben dein ganzes Training erstens nichts, wirst wahrscheinlich eher schlechter als besser und am Ende steht dann vermutlich eine Verletzung. Und zu guter Letzt sollte deine Ernährung dafür sorgen, dass du möglichst nicht oder selten krank wirst und vor allem natürlich das Risiko für Verletzungen klein zu halten. Deine Ernährung sollte also auf jeden Fall alle Bausteine einer gesunden, sportgerechten Ernährung enthalten. Das heißt, grundsätzlich erstmal auch stärke und ballaststoffreiche Kohlenhydrate enthalten, wie zum Beispiel Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst. Und natürlich qualitativ hochwertige und gesunde Protein- und Fettquellen. Und damit du genug Energie, ausreichend Kohlenhydrate, Proteine, Fette und auch genug Vitamine und Mineralstoffe zu dir nimmst, die eben wichtig sind, sowohl für deine Gesundheit als auch für deine Leistungsfähigkeit. Im ersten Teil bin ich da noch viel genauer drauf eingegangen, was die Ernährung da eigentlich genau erfüllen muss, damit sie optimal dein Training unterstützt. Wenn du den Teil 1 also noch nicht gehört hast, hör da unbedingt nochmal rein. Da haben wir auch ganz ausführlich über Kohlenhydrate gesprochen, vor denen ja viele LäuferInnen nach wie vor Angst haben. Die machen ja vermeintlich dick, abends sind sie sowieso schlecht und so weiter. Aber du als Läuferin trainierst regelmäßig, trainierst viel, auch mal intensiv oder lang. Du willst besser werden, bestimmte Ziele, neue Bestzeiten erreichen. Dafür sind Kohlenhydrate einfach super wichtig. Also auch wenn das für dich ein Thema ist, hör dir unbedingt Teil 1 da nochmal an. Dann Punkt Nummer 3, den wir festgelegt hatten. Du sollst mit deiner Ernährungsweise auch problemlos deinen Energiebedarf decken. Das heißt, du solltest nicht nur das Richtige essen, sondern eben auch genug essen können mit der Ernährungsform, die du eben umsetzen möchtest und nicht versehentlich zum Beispiel in ein zu großes Energiedefizit oder überhaupt in ein Defizit geraten. Denn der Energiebedarf ist eben nicht nur wichtig für alle Körperfunktionen und den Alltag und so weiter, sondern zusätzlich für Trainingsbelastung und so weiter. Also in Folge 6 zum Beispiel haben wir da ganz, ganz ausführlich drüber geschrieben, was da eigentlich die Red Flags sind, woran du erkennst, dass deinem Körper eben nicht genug Energie zur Verfügung steht und welche Konsequenzen das haben kann. Super wichtiges Thema, gerade für Frauen. Also hör auch da unbedingt nochmal rein, wenn du die Folge noch nicht kennst. Und zu guter Letzt hatten wir gesagt, dass es natürlich auch wichtig ist, dass deine Ernährung eben nicht nur förderlich für dein Training ist, sondern auch generell für deine Gesundheit. Also das waren unsere Kriterien, auf die wir die verschiedenen Ernährungsformen prüfen wollen. Und in der heutigen Episode schauen wir uns einmal grundsätzlich kohlenhydratreiche Ernährungsweisen und da im Speziellen die High-Carb-Ernährung an und als zweite Ernährungsform die Paleo-Ernährung. Also wenn dich diese beiden Ernährungsformen interessieren, dann bleib hier jetzt auf jeden Fall dran. Lass uns mal, bevor wir auf das ganz spezielle High-Carb-Konzept, die 80-10-10-Variante, falls du das schon mal gehört hast, eingehen. Lass uns mal ganz allgemein über kohlenhydratreiche Ernährungsweisen sprechen, denn die gelten ja bisher vor allem im Ausdauersport so als das Nonplusultra. Und ich sage euch ja auch immer, Kohlenhydrate sind super wichtig. Ne? Also sie zeichnen sich durch einen hohen Kohlenhydratanteil aus, eher geringe bis moderate Eiweißmengen und sehr wenig Fett. Und die Nahrungsmittelauswahl ist hier ganz im allgemeinen Sinne relativ groß. Ne? Nicht zuletzt, weil wir natürlich erstens mal ganz, ganz viel an Obst, Gemüse, Getreideprodukten und so weiter zur Verfügung haben, aber auch, weil die Industrie auf diese ganze Low-Fat-Welle mit aufgesprungen ist und wir immer mehr auch fettarme, fettfreie Produkte haben auf dem Markt, auf die wir dann zurückgreifen können. Und bei kohlenhydratbetonten, kohlenhydratreichen Ernährungsweisen, die aber eher auf Fette verzichten, da kannst du natürlich ganz viel Brot, Vollkornprodukte, Reis, Nudeln, auch sowas wie Kartoffeln, Obst und Gemüse natürlich, fettarmes Fleisch, fettarmen Fisch und so weiter zu dir nehmen, auch Säfte, Sportgetränke, das ist natürlich alles kein Problem. Wenn wir uns jetzt mal die High-Carb-Diät nach dem 80-10-10-Prinzip angucken, dann ist sie natürlich das absolute Gegenteil einer Low-Carb-Ernährung. Also im Grunde das genaue Gegenteil einer Ketogen-Ernährung. Und 80-10-10 heißt dabei, dass 80% deiner Energieaufnahme aus Kohlenhydraten stammt und nur jeweils 10% aus Proteinen und Fetten. Und man kann dabei aber die Verteilung entweder auf den einzelnen Tag beziehen oder auch auf jede einzelne Mahlzeit. Und das kann tatsächlich auch so ein bisschen variieren und sinnvoll sein, je nachdem, welche Ziele du eigentlich verfolgst. Da will ich jetzt aber gar nicht konkreter drauf eingehen. Grundsätzlich sind also, das haben wir gerade schon gesagt, Kartoffeln, Haferflocken, sowas wie Reis, Nudeln und so weiter in dieser speziellen High-Carb-Ernährung die Hauptnahrungsquelle. Dafür verzichtest du dann aber weitestgehend auf Fette und Proteine. Und Achtung an dieser Stelle, auch eine High-Carb-Ernährung ist natürlich kein Freifahrtschein für haufenweise Zucker, Süßigkeiten und andere Lebensmittel, die deinen Körper im Grunde mit leeren Kalorien statt eben mit ausreichend Nährstoffen versorgen. Und auch Fertigprodukte wie Pommes, Backwaren, Schokolade und so weiter fallen hier raus, genauso wie bei Low-Carb-Ernährungsweisen, weil diese eben ziemlich viel Zucker und dazu noch sehr viel Fett enthalten. Was bedeutet das eigentlich jetzt grundsätzlich für die Mahlzeiten? Also erstmal ist es natürlich wie auch bei Low-Carb und allen anderen Ernährungsformen so, dass du dich auch hier mit der Lebensmittelauswahl auseinandersetzen solltest, auf Verschiedenes, auf ausreichend Obst und Gemüse setzen solltest, auf langsam verdauliche Kohlenhydrate setzen solltest, statt auf eben hochverarbeitete Lebensmittel zum Beispiel, ne, und sehr zuckerreiche Lebensmittel. Und im Grunde wichtig ist, dass du eben darauf achtest, nicht zu viel tierische Fette, zu viele schnelle Kohlenhydrate zu essen, sondern stattdessen einen hohen Obst- und Gemüseanteil in deinen Mahlzeiten hast. Natürlich auch hier, obwohl die Proteine und Fette sehr, sehr gering ausfallen, was den Gesamtanteil angeht, umso mehr darauf achtest, dass du eben hochwertige Quellen dafür hast. Und grundsätzlich ist einfach die Idee einer solchen High-Carb-Ernährung möglichst unverarbeitete, kohlenhydratreiche Lebensmittel wie eben sowas wie Kartoffeln, Mais, Bohnen oder Reis zu essen. Außerdem basiert diese Ernährungsform klassischerweise tatsächlich auf einer rein pflanzlichen Lebensmittelauswahl, was viele gar nicht denken, wenn sie an diesen Begriff High Carb denken. Das heißt, eigentlich werden hier überwiegend rohe und pflanzliche Lebensmittel empfohlen, also insbesondere frisches Obst, Gemüse, gelegentlich Vollkornprodukte und dann aber auch hauptsächlich Nüsse, Samen und so weiter. Und den Proteinbedarf könntest du dann zum Beispiel aus Hülsenfrüchten decken oder gegebenenfalls aus Sojaprodukten, wobei die natürlich dann auch verarbeitet sind. Grundsätzlich zielt diese Ernährungsweise also erstmal darauf ab, den Körper mit gut und leicht verdaulichen, nährstoffreichen Lebensmitteln zu versorgen und die Zufuhr von stark verarbeiteten Lebensmitteln und auch von gesättigten Fetten möglichst zu minimieren. Und wer sich da jetzt an diese grundsätzlichen Vorgaben hält, der möchte zum Beispiel Gewicht verlieren, die Verdauung bzw. die Darmgesundheit verbessern, den Körper entgiften oder ganz generell einfach das Risiko für bestimmte Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Und typischerweise entscheiden sich deswegen Menschen für diese Ernährungsform, die einfach grundsätzlich ein Interesse an einer sehr pflanzenbasierten und auch naturbelassenen Ernährung haben. Und das dann eben oft aus entweder gesundheitlichen oder auch ethischen oder umweltbewussten Gründen. Jetzt hatte ich ja aber so typische Denkfehler gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Also wer sich nicht genauer mit dieser Ernährungsform beschäftigt, sondern dann einfach nur nach diesem Begriff High Carb geht, dem passieren nämlich ganz, ganz schnell ein paar typische Fehler. Denn High Carb kann ja natürlich erstmal vieles bedeuten, denn viele Kohlenhydrate stecken ja hauptsächlich eher in Getreideprodukten und Obst. Sich aber jetzt hauptsächlich von Brot, Nudeln, Reis, Marmelade, Honig und Co. zu ernähren, ist natürlich weder im Sinne der eigentlichen Idee dieser Ernährungsform, noch ist es in Sachen Gesundheit besonders zielführend. Und auch wenn natürlich für LäuferInnen Kohlenhydrate super wichtig sind, spielen die Art, Menge und auch das Timing bezogen auf dein Training eine wirklich große Rolle, wenn du da besser werden willst. Also einfach nur dauerhaft schnell verfügbare Kohlenhydrate reinschaufeln, bringt dich da auch nicht weiter. Außerdem werden dann häufig Proteine und Fette vernachlässigt, die wir aber ebenso brauchen, vor allem die essentiellen, weil der Körper die nicht selber herstellen kann. Er ist in dem Fall dann also darauf angewiesen, dass wir die über die Nahrung zuführen. Aber auch wenn du die High-Carb-Ernährung im ursprünglichen Sinn umsetzt, das heißt möglichst auf unverarbeitete, pflanzliche Lebensmittel setzt, auch auf viel Rohkost und so weiter, solltest du neben auch vielen Vorteilen die möglichen Nachteile auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Deswegen will ich auch da einmal drauf eingehen. Also Vorteile, wenn du dich eher fettarm und sehr, sehr kohlenhydratreich, aber vor allem pflanzenbasiert ernährst, ist natürlich, dass du einen sehr, sehr hohen Nährstoffanteil, vor allem auch an Mikronährstoffen in deiner Ernährung hast, was super wichtig ist. Wenn du dich jetzt nicht hauptsächlich auf Rohkost konzentrierst, sondern High Carb im Sinne aller Kohlenhydratquellen verstehst und eben auch Vollkornprodukte und so weiter mit integrierst, das heißt Getreide etc. nicht pauschal ausschließt, dann hast du natürlich auch eine sehr, sehr große Nahrungsmittelauswahl, bist da wenig eingeschränkt, was auf jeden Fall ein Vorteil in der praktischen Umsetzung ist und natürlich auch eine große Vielfalt und Variabilität mit sich bringt. Ein weiterer Vorteil, der je nachdem, was dein Ziel ist, Vor- oder Nachteil sein kann, ist ein sehr hohes Nahrungsvolumen, wenn deine Mahlzeiten hauptsächlich natürlich aus pflanzlichen Quellen und auch aus Gemüse bestehen. Dadurch hast du zum einen möglicherweise eine bessere Sättigung, was aber eben auch an dem hohen Ballaststoffanteil liegt. Außerdem kann dir natürlich ein hohes Nahrungsvolumen auch bei dem Ziel, Gewicht zu verlieren, helfen, weil eine größere Mahlzeit dich natürlich insgesamt zufriedener macht, gut sättigt, verglichen mit einfach nur der halben Portion auf deinem Teller. Das kann aber natürlich auch zu einem Nachteil werden, wenn eigentlich nicht dein Ziel ist, Gewicht zu verlieren, du aber durch diese Art der Ernährung unbewusst in Defizit gerätst, das möglicherweise auch viel zu groß ist und dadurch dann einfach zu einer zu geringen Energieverfügbarkeit führt. Bevor wir jetzt aber mit den Nachteilen weitermachen, ein großer Vorteil, den so eine Ernährung, die eben kohlenhydratreich ist, zudem noch hat, ist, dass du wirklich gut immer wieder auch deine Glykogenspeicher zum Beispiel in der Muskulatur füllen kannst. Das heißt, du hast im Training ordentlich Power zur Verfügung, du hast Energie zur Verfügung in Form von Kohlenhydraten, die eben verfügbar sind, wenn deine Speicher immer gut gefüllt sind. Jetzt kann aber natürlich die hohe Zufuhr an Kohlenhydraten und die dauerhafte Verfügbarkeit an Kohlenhydraten auch verschiedene Nachteile haben. Denn durch die hohe Insulinausschüttung kann es gegebenenfalls schwieriger werden, Körperfett loszuwerden. Allerdings hat das auch wirklich immer was damit zu tun, ob du mehr oder weniger Energie zuführst, als du verbrauchst. Das heißt, das kann man jetzt auch nicht ganz allein und losgelöst voneinander betrachten. Aber was tatsächlich einen Einfluss hat, ist der Einfluss von ständiger Kohlenhydratverfügbarkeit auf deinen Fettstoffwechsel. Das heißt, wenn immerzu Zucker im Grunde verfügbar ist, der ja die bevorzugte Energiequelle deines Körpers ist, dann kann es eben sein, dass die Effizienz und auch die Verbesserung deines Fettstoffwechsels da eingeschränkt wird. Außerdem können starke Schwankungen des Blutzuckerspiegels entstehen, wenn du eben immer viel Obst zum Beispiel und damit sehr leicht verdauliche, schnell verfügbare Kohlenhydrate zu dir nimmst. Und solche starken Schwankungen können eben unter anderem zum Beispiel zu Heißhungerattacken führen. Dann hatten wir auch schon kurz angesprochen, gerade essentielle Aminosäuren, essentielle Fettsäuren werden da häufig vernachlässigt, zu wenig aufgenommen und niedriger Anteil an Nahrungsfetten kann zum Beispiel dazu führen, dass die Testosteronwerte absinken. Generell brauchen wir einfach eine gewisse Menge an Fetten für einen gut ausbalancierten Hormonhaushalt. Gerade bei uns Frauen ist das auch super wichtig und auch niedriger Proteinanteil kann natürlich zu Einbußen zum Beispiel bei der Regeneration führen oder beim Aufbau von Muskulatur. Meine Empfehlung, um jetzt mal das Thema High-Carb-Ernährungsweisen abzuschließen, ist, wenn du das Ganze nicht ganz so streng nimmst mit der 80-10-10-Verteilung, sondern dich grundsätzlich daran orientierst, dann spricht auch nichts dagegen, die Menge an Proteinen und Fetten zum Beispiel an deinen speziellen Bedarf anzupassen, was immer sinnvoll ist. Gerade weil einfach eine prozentuale Verteilung natürlich relativ ist, also jemand, der wenig Kalorien zur Verfügung hat, da sind 10% zum Beispiel nochmal deutlich weniger als bei jemandem, der viele Kalorien zur Verfügung hat. Sinnvoll ist also immer eher, gerade bei Proteinen und Fetten, das nach dem Körpergewicht zu machen und sich daran zu orientieren. Wichtig ist außerdem natürlich, dass du auf hochwertige tierische Proteinquellen achtest und die auch in deine Mahlzeiten integrierst. Das macht es dann erstens abwechslungsreicher und zweitens in der Umsetzung natürlich auch deutlich einfacher. Und was zum Beispiel, das möchte ich hier auch nochmal erwähnen, die Bioverfügbarkeit und das Aminosäureprofil angeht bei den Proteinen, da solltest du dich auf jeden Fall tiefer mit der genauen Lebensmittelauswahl beschäftigen, gerade wenn du dich hauptsächlich pflanzenbasiert ernährst und das auch auf deine Proteinquellen beziehst. Du solltest also zum Beispiel mal schauen, welche Lebensmittel haben eigentlich welches Aminosäureprofil, wie kannst du die gegebenenfalls kombinieren, um da auch wirklich in deiner Mahlzeit alle essentiellen Aminosäuren abzudecken. Wie das ganz genau funktioniert, das lernst du unter anderem in meinem 12-Wochen Online-Programm Gesund Essen, Besser Trainieren. Das führt an dieser Stelle hier nämlich viel zu weit. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mir aber einfach gerne und ich antworte dir da auf jeden Fall. Lass uns jetzt aber mal zu Ernährungsstrategie Nummer 2 kommen, denn grundsätzlich in eine ähnliche Richtung, also was den Fokus zum Beispiel auf Rohkost und unverarbeitete Lebensmittel angeht, geht auch die Paleo-Ernährung. Vielleicht hast du schon mal von der Steinzeiternährung gehört, so wird das Paleo-Konzept nämlich häufig genannt, weil sich die Auswahl der Lebensmittel an der Ernährungsweise der Altsteinzeit orientiert. Und im strengsten Sinne bedeutet das tatsächlich, dass du im Grunde auf alles verzichtest, was es damals noch nicht gab. Also insbesondere natürlich auf hochverarbeitete Lebensmittel, aber eben auch viele Dinge, die damals einfach zum Beispiel gar nicht angebaut wurden oder so, ne, die man da noch nicht finden konnte. Zur Lebensmittelauswahl, lass uns damit mal starten, gehören zum Beispiel Fleisch, vorzugsweise von Weidehaltung oder aus Wildfängen zum Beispiel, um den Konsum unter anderem von Antibiotika, Hormonen und so weiter zu minimieren, mit dem eben Tiere in der klassischen Tierhaltung häufig behandelt werden. Dann zählen auch Fisch und Meeresfrüchte dazu, da natürlich besonders die, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind, also wie zum Beispiel Lachs oder Makrele. Auch Eier gehören tatsächlich dazu, dann natürlich vorzugsweise von freilaufenden Hühnern. Das heißt, du siehst schon, hier liegt der Fokus auch wirklich schon auf Bioqualität, tendenziell eher regionalem Anbau und so weiter. Ne? Also alles, was weggeht von Massentierhaltung und nicht so nachhaltigen Anbauarten und so weiter. Was auch dazu zählt, ist grundsätzlich mal eine Vielzahl von Gemüse. Obst tatsächlich in Maßen. Hauptsächlich werden hier Beeren gegessen und Früchte mit einem niedrigen glykämischen Index. Nüsse und Samen sind ein großer Teil der Paleo-Ernährung. Das sind auch gute Quellen für gesunde Fette zum Beispiel. Was eher vermieden werden sollte, ist klassisch Getreide. Weizen, Roggen, Gerste, Mais, also alles im Sinne des Getreideanbaus. Auch Hülsenfrüchte sollten vermieden werden, weil es die damals noch nicht gab. Einschließlich Bohnen, Linsen, auch Erdnüssen zum Beispiel. Milchprodukte werden komplett ausgeschlossen, vor allem hochverarbeitete oder zuckerhaltige Produkte. Dann natürlich auch Zucker und künstliche Süßstoffe. Natürliche Süßstoffe wie zum Beispiel Honig oder Ahornsirup, die sind in Maßen erlaubt. Und worauf komplett verzichtet wird, sind natürlich verarbeitete Lebensmittel, Zusatzstoffe, also sämtliche Konservierungsmittel, Farbstoffe, Geschmacksverstärker und so weiter. Ganz, ganz strikt wird aber oft nur über einen kurzen Zeitraum als so eine Art Start-Challenge vorgegangen, um vor allem eben Auswirkungen im Zusammenhang mit Lebensmittelunverträglichkeiten und auch Darmgesundheit mal individuell beobachten zu können. Und zwar mit dem Ziel, dass du für dich einfach mal wirklich den optimalen Nutzen auch für deine Gesundheit und für dein Wohlbefinden findest. Also da geht es hier ganz, ganz viel in der Paleo-Ernährungsweise. Die wurde grundsätzlich mal, um mal vielleicht auf die Ursprünge kurz nochmal einzugehen, mit der Idee oder mit dem Ziel entwickelt, die moderne Ernährungsweise eher an die Ernährungsweise unserer steinzeitlichen Vorfahren anzupassen. Und zwar mit der Annahme, dass der menschliche Körper genetisch einfach nach wie vor besser an die Ernährung aus der Zeit der Jäger und Sammler angepasst ist, als an diese landwirtschaftlich geprägten Ernährungsgewohnheiten, die sich später entwickelt haben und die wir natürlich auch heute noch gewöhnt sind. Und die grundlegende These hinter dieser Ernährung ist, dass eben viele moderne Krankheiten, wie zum Beispiel Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch bestimmte Autoimmunerkrankungen, zumindest teilweise auf eben genau diese Diskrepanz zwischen unserer heutigen Ernährung und der Ernährung, für die unser Körper eigentlich über Tausende von Jahren evolutionär optimiert wurde, sozusagen zurückzuführen sind. Mit der Paleo-Diät soll also vor allem durch den Verzicht auf Lebensmittel, die zum Beispiel als entzündungsfördernd gelten, wie also verarbeitete Lebensmittel, auch teilweise Getreide und Hülsenfrüchte, bewusst eine Reduzierung von Entzündungen im Körper gefördert werden. Das heißt, die Diät zielt dann darauf ab, das Risiko zum Beispiel auch chronischer Entzündungen und damit verbundener Krankheiten zu verringern. Dann soll damit eine verbesserte Nährstoffaufnahme unterstützt werden, eben durch die Betonung ganzer unverarbeiteter Lebensmittel und dadurch natürlich die Aufnahme vieler und auch essentieller Nährstoffe, die eben wichtig sind für eine optimale Gesundheit. Und auch die Unterstützung der Darmgesundheit ist ein großer Punkt. Also durch den Ausschluss bestimmter Lebensmittel, die eher, ich sag mal, irritierend oder schädlich für den Darm betrachtet werden und stattdessen die Betonung von nährstoffreichen Lebensmitteln, ballaststoffreichen Lebensmitteln soll eben die Darmgesundheit gefördert werden. Und ja, viele wollen auch einfach zurück zu einer, in Anführungsstrichen, natürlicheren Ernährungsweise. Also genau das strebt die Paleo-Diät ja auch an, die eben vor der Verarbeitung und industriellen Herstellung von Lebensmitteln existierte, mit der Annahme, dass diese natürlichere Ernährungsform gesundheitliche Vorteile bietet. So, und dadurch, dass Dinge wie Zucker und auch ganz allgemein sehr stark verarbeitete Lebensmittel, wie auch klassisches Fastfood, Backwaren, Süßigkeiten und so weiter wegfallen, deckst du natürlich im Grunde die vier Bausteine einer gesunden Ernährung ab. Allerdings ist auch hier die Lebensmittelauswahl sehr, sehr eingeschränkt und auch viele sehr nährstoffreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel sowas wie Quinoa oder auch Kartoffeln, viele proteinreiche Lebensmittel wie Quark zum Beispiel oder auch solche Sachen wie Nudeln aus Linsen oder Kichererbsen, die ja wirklich sehr gesund sind, viele Ballaststoffe enthalten, Proteine enthalten und so weiter. Die fallen eben weg, wenn du dich hier ganz streng an diese Vorgaben hältst. Und Hauptbestandteile sind ja Gemüse, Obst, Nüsse, Samen, Fleisch, Fisch und Eier. Dadurch kannst du natürlich deinen täglichen Bedarf an hochwertigen Proteinen, guten Fetten, Gemüse und Obst auf jeden Fall decken. Aber auch hier gilt natürlich, wenn du dich damit nicht genauer beschäftigst, läufst du schnell Gefahr, gegebenenfalls auch zu viele tierische Fette zu dir zu nehmen, generell ein nicht ausgeglichenes Verhältnis der Makronährstoffe in deinen Mahlzeiten zu haben. Heißt, grundsätzlich Gemüse- und Obstanteil hochhalten, ebenso natürlich den Anteil an guten Proteinen. Achte aber auch darauf, dass du eben nicht zu viele tierische Fette isst, gerade weil diese Ernährung ja auch sehr fleischlastig ist, sondern achte auch darauf, dass du gute pflanzliche Quellen auf deinem Teller hast. Schwieriger ist es mit den Kohlenhydraten, da ja auf Getreideprodukte grundsätzlich verzichtet wird und auch auf viele verarbeitete Lebensmittel, solltest du dich mit geeigneten Alternativen beschäftigen, um gerade auch als Läuferin mit einem hohen Trainingsumfang da deinen Bedarf an Kohlenhydraten zu decken. Und damit sind wir jetzt auch schon bei Vor- und Nachteilen für uns AusdauersportlerInnen. Denn tatsächlich kann die Paleo-Diät da einige Herausforderungen mit sich bringen. Also das erste ist mal das Thema Energieverfügbarkeit. Also wenn du Kohlenhydrate stark einschränkst, gleichzeitig aber darauf achtest, auch nicht zu viele Fette zum Beispiel zu essen, weil du nicht den Anteil zum Beispiel an Nüssen und Samen relativ hoch hältst, dann kannst du da relativ schnell auch unbewusst in ein Kaloriendefizit gelangen, was dann bei viel Training, langem Training, hohem oder intensiven, also ne, hohem Trainingsumfang oder intensiven Einheiten, dann schnell dazu führen kann, dass deinem Körper eben nicht genügend Energie zur Verfügung steht. Und auch in Sachen Erholung ist eben nicht nur Protein wichtig, sondern auch Kohlenhydrate spielen da eine Schlüsselrolle. Du willst ja auch deine Speicher wieder auffüllen und auch Thema Obst ist ja hier schon stark eingeschränkt. Klar, Beeren sind mit drin, aber im Grunde musst du schon schauen, dass du es schaffst, die Speicher dann eben auch entsprechend wieder aufzufüllen vor der nächsten Einheit. Dann Thema Nährstoffvielfalt. Wenn du ganze Lebensmittelgruppen hier eliminierst aus deiner Ernährung, führt das natürlich schnell möglicherweise auch zu einem Mangel an bestimmten Mikronährstoffen, wie zum Beispiel B-Vitaminen, die eben reichlich zum Beispiel in Vollkornprodukten enthalten sind. Und auch was die Praktikabilität angeht, sind wir hier schon ein bisschen eingeschränkt, dadurch, dass wir eben viele Lebensmittel pauschal ausschließen aus der Ernährung. Das macht die Umsetzung ein bisschen schwieriger. Und je strenger du dich natürlich daran hältst, desto schwieriger wird auch die Auswahl an Trainingsverpflegung, weil Gels und Co. verarbeitete Lebensmittel sind und die gab es natürlich definitiv in der Steinzeit noch nicht. Trotzdem ist es ja wichtig, dass du dein Training so verpflegst, dass du eben auch top performen kannst im Training, denn sonst wirst du einfach nicht besser werden. Also auch hier hat natürlich diese Ernährungsweise viele Vorteile. Also alles, was sich eher abwendet von stark verarbeiteten Sachen, von Fast Food, von viel Zucker, von Lebensmitteln mit eher leeren Kalorien und so weiter. Das ist natürlich erstmal förderlich, weil es gut ist für unsere Darmgesundheit, weil wir tendenziell mehr Nährstoffe aufnehmen, mehr Ballaststoffe aufnehmen. Und das ist super wichtig für uns als Läuferinnen und Läufer. Trotzdem ist es eben auch so, dass unter gewissen Umständen, wenn es jetzt um sehr lange, sehr intensive Trainingseinheiten geht, um Wettkampfverpflegung geht, nicht unbedingt die Gesundheit die oberste Priorität ist und Fokus Gesundheit und Fokus maximale Leistungsfähigkeit unterscheiden sich da auch einfach manchmal, was die Lebensmittelauswahl angeht. Da habe ich übrigens ganz ausführlich drüber in der allerersten Episode gesprochen. Also wenn du die noch nicht gehört hast, hör da unbedingt mal rein. Wir können also nicht immer einfach pauschal sagen, wir brauchen X, aber Y nicht, sondern das hängt immer davon ab, wer macht eigentlich was, wann und warum. So, zusammenfassend können wir jetzt also mal sagen, dass auch eine High-Carb-Diät oder auch das Paleo-Konzept klar für einige Läuferinnen und Läufer und auch für spezielle Zielsetzungen funktionieren können. Genauso wie wir das auch schon festgestellt haben bei Low-Carb-Diäten und auch ketogener Ernährungsweise. Wenn, und das ist wichtig bei allem, man die Ernährung sorgfältig plant, um eine angemessene Versorgung mit allen notwendigen Nährstoffen natürlich sicherzustellen und dabei auch das Timing der Nährstoffe berücksichtigt. Und je nachdem, ob du eben intensiv oder locker oder sehr lange trainierst, werden unterschiedliche Energiesysteme des Körpers angesprochen, die für möglichst gute Fortschritte dann auch entsprechend durch deine Ernährung unterstützt werden sollten. Und sobald du ganze Lebensmittelgruppen oder ganze Makronährstoffgruppen ausschließt, wird es eben schwierig, da den Anforderungen des Trainings und auch der Regeneration wirklich gerecht zu werden. Wie bei jeder Ernährungsstrategie ist es also wichtig, dass du auch auf deinen eigenen Körper hörst, dass du da gegebenenfalls dann Anpassungen vornimmst, um sowohl Gesundheit als auch Leistung zu verbessern, zu optimieren, zu maximieren. Wichtig ist also, dass du grundsätzlich genug isst, dass du die richtigen Lebensmittel auswählst und diese zum richtigen Zeitpunkt isst, je nachdem, was dein konkretes Ziel ist. Und dann können eben verschiedenste Strategien da durchaus einen richtig positiven Effekt auch auf die Verbesserung deiner Leistung haben. Entscheidend ist aber immer die Frage, ich habe es gerade schon gesagt, wer macht was, wann und warum? Und dann kannst du entsprechend die Ernährung so gestalten, dass du da dein Ziel auch optimal erreichst. Heißt, wenn es um die Ernährung für Läuferinnen und Läufer geht, dann sind grundsätzlich Kohlenhydrate super wichtig. Du solltest dann aber vor allem langsam verdauliche Kohlenhydrate essen, die lange Energie geben. Bei den Fetten ist es besser, sich dafür die gesunden zu entscheiden, also besonders die mit vielen Omega-3-Fettsäuren. Du solltest auch nicht zu viele gesättigte Fette essen und zum Beispiel Transfettsäuren eher meiden. Und für Läuferinnen, also auch die, die sehr lange Distanzen machen, sind eben Diäten mit dauerhaft viel Fett zum Beispiel oder sehr viel Eiweiß nicht notwendig. Trotzdem ist ab und zu Kohlenhydrate reduziert zu trainieren auch vorteilhaft. Und nach aktuellen Empfehlungen sollten aber Kohlenhydrate den größten Teil der Ernährung liefern. Wichtig ist eben, dass es die richtigen sind zum richtigen Zeitpunkt. Und klar, wenn du jetzt abnehmen und Körperfett verlieren möchtest, dann kann es natürlich helfen, zum Beispiel weniger Fett und weniger schnell verdauliche Kohlenhydrate zu essen. Aber eben nur einfach Fette zu reduzieren oder nur Kohlenhydrate zu reduzieren, ist eben auch nicht die ganze Lösung. Ne? Wichtig ist hier immer, wie viele Kalorien isst du eigentlich insgesamt, wie viele verbrauchst du, nicht unbedingt aus welchen Nährstoffen diese dann kommen, zumindest nicht in erster Linie. Und grundsätzlich gilt immer, je eingeschränkter deine Lebensmittelauswahl ist, desto mehr Wissen und Planung sind einfach notwendig, um dann trotzdem die Vorteile aus der Ernährungsform zu ziehen, statt davon gesundheitliche Einbußen und auch Nachteile für die Leistungsfähigkeit zu riskieren. Außerdem wird dadurch natürlich die praktische Umsetzung im Alltag umso schwieriger. Und wenn es den einen Schlüssel zu langfristigen Fortschritten gibt, dann ist es einfach Kontinuität. Ich würde dir also immer empfehlen, deinen eigenen goldenen Weg zu finden und eine Ernährung anzustreben, die zu dir passt, zu deinem Training, zu deinen sportlichen Zielen und zu deinem Alltag. Und warum solltest du dich da einer speziellen Ernährungsstrategie verschreiben, wenn du dir auch einfach aus allem die Rosinen rauspicken kannst und die dann so gezielt einsetzen kannst, dass es für dich perfekt passt? Da musst du dich nämlich weder einschränken noch auf irgendwas verzichten. Du musst einfach nur ein bisschen mehr planen und das genauer auf dich zuschneiden. Und dann nimmst du dir einfach alle Vorteile und verzichtest auf alle Nachteile. Und dadurch hast du den Weg, der dann einfach am besten zu dir passt. Ja, und wie du diesen goldenen Plan für dich findest und erstellst, das lernst du in meinem 12-Wochen-Online-Programm Gesund essen, besser trainieren. Die zweite Runde startet im Frühjahr wieder. Und da geht es darum, einerseits mal deinen Startpunkt zu definieren und dein Ziel. Und dann schauen wir, was wäre eigentlich der optimale Fahrplan, das heißt basierend auf aktuellsten wissenschaftlichen Empfehlungen, verschiedensten Strategien, die du nutzen kannst, um perfekt mit deiner Ernährung dein Training zu unterstützen. Und natürlich auf der anderen Seite deinem Alltag, deinen individuellen Bedürfnissen, deinem Familienleben, Job und was noch alles dazugehört. Und das beides nähern wir so aneinander an, dass du am Ende den perfekten Plan für dich findest, den du dann nämlich auch umsetzen kannst. Denn der optimale Fahrplan bringt dir natürlich gar nichts, wenn du ihn nicht kontinuierlich in deinen Alltag integrieren kannst. Deswegen machen wir in Gesund essen, besser trainieren beides. Also wenn dich das interessiert, trag dich da gerne auf die unverbindliche Interessentenliste ein. Die ist nämlich schon geöffnet. Kostet dich gar nichts, ist 100% unverbindlich. Du bekommst aber als erstes alle Informationen, wenn der Kurs in die neue Runde geht und sicherst dir auch gleich noch alle exklusiven Boni dazu. Alle Infos dazu verlinke ich dir in den Shownotes. Guck da gern mal auf meiner Website vorbei, da kriegst du auch schon einen ganz konkreten, detaillierten Einblick in die verschiedenen Kursmodule, in die Lektionen, was du da eigentlich lernen wirst. Und wann immer du Fragen hast, kannst du mir natürlich selbstverständlich schreiben und dann antworte ich dir jederzeit gerne darauf. Und ja, wenn du jetzt bis zum Ende dran geblieben bist, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich dafür und freue mich riesig, wenn dir diese Folge gefallen hat. Solltest du jetzt noch Fragen haben oder noch tiefer in das Thema eintauchen wollen, dann schreib mir gerne eine Nachricht, entweder per E-Mail an janne.volkmar.coaching@gmx.de. Kannst mir auch super gerne auf Instagram folgen, da heiße ich ocr.performance.coach. Und ganz wichtig, fang jetzt an, dich gut zu verpflegen und erfahre selbst, was erfolgreiche LäuferInnen anders machen. Mein Name ist Janne Volkmar und ich freue mich, dass du bei Runner's Secret gesund essen, schneller laufen mit an Bord bist. Bis bald in einer der nächsten oder vorherigen Episoden. Mach's gut. Tschüss.